Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, in und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Heute begrüße ich Anne Korter aus Petershagen. Anne, schön, dass du da bist. Ich bin Heidrun Diekmann und du leitest einen Geflügelbetrieb mit antibiotikafreier Haltung und ihr betreibt auch einen vielfältigen Bauernladen. Du wurdest bereits 2014 vom DLV als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet und das mit damals bereits 27 Jahren. Und du bist bewusste Solomutter, also ein sehr zielstrebiger Mensch, so habe ich den Eindruck. Über beide Themen wollen wir heute sprechen. Anne, stell dich doch mal kurz vor. Du hast, so wie ich recherchiert habe, nach der Schule gar nicht sofort den landwirtschaftlichen Zweig eingeschlagen, oder?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Hauswirtschafterin gemacht, zwar im ländlichen Bereich, also ich war in einem landwirtschaftlichen Betrieb zum Lernen und nicht in einem städtischen Betrieb, sprich in einem Altenheim oder so, sondern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und danach habe ich studiert, und zwar Ernährung und Versorgungsmanagement. Ja, und nach dem Abschluss des Studiums bin ich dann auf den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern zurückgekommen.
Was muss ich mir unter Ernährungs- und Versorgungsmanagement vorstellen? Was macht man damit normalerweise oder was kann man damit machen?
Es ist im Grunde, es geht mehr in die Ernährung, beziehungsweise man kann sich zum Ende her entscheiden, entweder Versorgungsmanagement oder Ernährung. Und ansonsten haben wir viele Schnittstellen mit dem Ökotrophologiestudium. Also im Grunde, jetzt sage ich mal ganz lapidar gesagt, das Studium der Hauswirtschaft. Ist nur ein ganz kleiner Teil, aber ist im Grunde, genau.
Und dann hast du dich bewusst entschieden, so, jetzt gehe ich auf den Hof meiner Eltern zurück. Musstest du dann nochmal eine Ausbildung machen oder bist du mit dem Studium da gut zurechtgekommen?
Ich bin mit dem Studium gut zurechtgekommen. Ich bin dann auf den landwirtschaftlichen Betrieb zurückgekommen, auf dem es schon eine Direktvermarktung gab, und bin dann erstmal in der Direktvermarktung eingestiegen. Und da hat mir mein Studium schon gut geholfen, einfach weil es ganz viele Schnittmengen im Studium mit der Direktvermarktung gab. Mhm. Und ich habe damals an einer Fachhochschule studiert. Und da musste ich ja auch Praktikas machen, also war ich zwei Semester in einem Putenschlachthof tatsächlich auch. Und das passte ja auch, also das war ganz gut.
Antibiotikafreie Geflügelhaltung, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also ich meine, es ist ja auch immer in den Medien wieder ein großes Thema. Und bei euch funktioniert das ja jetzt schon seit 1994, 95 irgendwie so um den Dreh, wie kriegt ihr das hin?
Ja, wir haben eine ganz engagierte Tierärztin, die kommt hier aus dem Ort. Und die Puten haben bei uns mehr Platz. Wir haben reine Hennenherden, also keine Hähne. Und ja, unsere Tierärztin kommt alle zwei Tage und schaut hinein. Und wir versuchen, präventiv zu behandeln und das Immunsystem der Tiere zu stärken und nicht erst zu warten, bis die Krankheit ausgebrochen ist. Wir haben hier den Vorteil, dass, ich sag mal, im Umkreis von 8 bis 10 Kilometern haben wir keinen anderen Putenmastbetrieb oder auch Hähnchenmastbetrieb. Das heißt, wir haben gar nicht so doll den Keimdruck wie andere Triebe. Mhm. Wir haben hier sind im Kreis im Grunde der einzige Putenmastbetrieb.
Also das kommt euch dann zugute, dass die Gefahr einer sogenannten Geflügelpest oder was auch immer man sich da einfangen kann, überhaupt gar nicht so groß ist. Aber ihr habt wahrscheinlich auch einen sehr festen Kundenstamm, gerade auch in der Direktvermarktung, denke ich, weil viele Leute ja gerade bewusst auch auf diese Art der Tierhaltung zurückgreifen wollen, oder nicht?
Ja, wir haben einen relativ großen Kundenstamm. Vor allem in Hannover. Wir sind in Hannover auf sogenannten Bauernmärkten. Das sind Erzeugermärkte. Das heißt, dort stehen nur Erzeuger und auch nur mit den Produkten, die sie selber erzeugen. Und ja, da kommen jetzt, sage ich mal, die Hannoveraner auch bewusst hin und sagen, okay, da kaufe ich direkt beim Bauern, beim Landwirten. Und ja, hier in der Umgebung sind wir auch relativ bekannt. Sicherlich auch, weil wir Antibiotika frei halten, aber auch einfach, wie gesagt, durch die Bauernmärkte ist das auch nochmal gepusht worden.
Du hast 2014, bist du vom Deutschen Landfrauenverband schon als Jungunternehmerin des Jahres ausgezeichnet worden. Das ist dann ja auch sehr durch die Presse gegangen. Was hat das mit dir gemacht oder auch mit eurem Betrieb?
Das hat sicherlich einen Schub gebracht. Einmal, man wird bekannter. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind so ein ganz kleiner Betrieb. Wir sind in einem Ort, der nicht an einer Durchgangsstraße liegt. Also wir haben auch einen eigenen Hofladen. Man muss da schon hinwollen, wenn man zu uns kommen möchte. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich fahre mal durch die Gegend und ach, das ist ja schön. Hier liegt ja ein Hofladen. Nein, also man muss wirklich zu uns kommen wollen, um ihn zu finden. Und das hat nochmal geholfen in der Presse. Also sicherlich durch die Presse. Und man selber hat ja auch so einen Schub an Selbstbewusstsein wiedergekriegt, dass man so sagt, ich kann ja was. Also das ist ja ganz, ganz selten, dass man so mal gesagt bekommt, es ist richtig, richtig gut, was du da machst und es ist richtig klasse und oder was ihr da macht als Familie, das ist richtig klasse. Ja, so das positive Feedback, das stärkt einen ja auch nochmal den Rücken, dass man sagt, ah, das ist der richtige Weg.
Ja, das ist ja, unterschätzen ja viele, wenn sie sich für so einen Preis bewerben oder so einen Preis verliehen bekommen, dass das ja auch wirklich sehr viel positive Auswirkungen hat. Du bist Betriebsleiterin, hast einen sicherlich ganz ausgefüllten Tag. Ihr seid aber ein Familienbetrieb, wo wahrscheinlich eine Hand in die andere greift. Aber du hast dich auch irgendwann entschlossen, bewusste Solomutter zu werden. Wir haben eben im Vorfeld schon mal diesen Begriff geklärt. Für mich war der jetzt mal völlig neu, Solomutter. Solomutter heißt, du bist bewusst Mutter ohne einen Partner an deiner Seite. Das unterscheidet, du bist zwar auch alleinerziehend, aber das unterscheidet dich eben von einer alleinerziehenden Mutter. Alleinerziehend kann man ja auch als Folge einer Partnerschaft werden. Wie war der Weg dahin? Weil ich meine, man wächst ja und wacht ja wahrscheinlich nicht morgens auf und sagt so, und jetzt werde ich Solomutter. Wie muss ich das angehen?
Nein, das ist ein ganz, ganz langer Prozess gewesen. Man muss dazu sagen, also jeder, der rechnen kann, weiß jetzt, dass ich jetzt 37 bin, nach dem, was wir hatten. Und ich habe einfach, jetzt sage ich mal, nicht den richtigen Partner gefunden. Also es war nie so, dass ich sage, boah, ich will alleine leben, überhaupt nicht. Mein Familienkonzept mit Anfang 20 sah ganz anders aus. Also hätte man mich mit Anfang 20 gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich gehe jetzt studieren, dann heirate ich, dann habe ich Kinder, mal gucken, ob ich nach Hause gehe. Das war ja immer meine Option, also dass ich nach Hause auf den Betrieb komme, war für mich schon immer eine Option, kristallisierte sich dann nach dem Studium raus. Ja, ist dann anders gekommen. Ich bin dann nach Hause gekommen. Und ja, irgendwann kristallisierte sich das mit, ich sag jetzt mal Anfang 30 raus, dass ich sagte, Familie wäre schon schön, aber ich habe ja immer noch keinen richtigen Partner gefunden. Und dann habe ich mir tatsächlich für mich eine Deadline gesetzt und habe gesagt, so mit 32 musst du eine Entscheidung treffen. Mit 32 musst du eine Entscheidung treffen, will ich Kinder haben und schaffe ich es alleine oder habe ich einen Partner?
Hast du dich da nicht selber sehr unter Druck gesetzt?
Nee, für mich sind, jetzt sage ich mal so Meilensteine, man kann ja auch sagen, es ist ein Meilenstein, ne? Man kann es ja positiv ausdrücken und sagen, ja, aber ansonsten macht man sich ja keine Gedanken darüber. Und dann fängt man an zu reden. Und zwar mit ganz vielen Leuten. Und ich habe Freundinnen, mit denen ich drüber gesprochen habe. Und die eine sagte zu mir, ja, Anne, du musst dir eigentlich nur bewusst werden, ob du Kinder haben willst. Ob mit Mann oder ohne ist zwar eine Frage, aber das ist eine Frage, die man separat stellen muss. Und das heißt, da kriegte ich ganz, ganz viel Input und auch Rückendeckung für alle Entscheidungen. Mit den Freundinnen habe ich viel drüber geredet. Oder mit der einen Freundin. Dann im Verwandten- und Bekanntenkreis habe ich immer gesagt, ich möchte gerne Kinder. Und nachdem diese beiden Fragen mir ja so gestellt wurden oder ich mir selber gestellt habe, habe ich gesagt, ach ja, und wenn, dann mache ich es auch ohne Mann. Irgendwie. Oder ohne festen Partner. Ohne Mann geht ja nicht. Ohne festen Partner.
Ja, noch geht das nicht.
So, und dann bin ich 32 geworden und es hatte sich nun immer noch nichts gefunden oder immer noch niemand gefunden. Und ja, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe überlegt, welche Möglichkeiten hast du für dich? Der Kinderwunsch wurde immer, also kristallisierte sich immer mehr raus, das muss man auch dazu sagen. So in meinem Freundeskreis wurden viele Mütter, also auch wenn spät, aber da wurden nun viele Mütter, waren viele Kinder. Und es kristallisierte sich immer mehr raus. Und dann habe ich angefangen zu gucken über Internet, was gibt es für Möglichkeiten. Und da gab es die Co-Parenting-Möglichkeit, sprich, man hat keinen festen Partner, aber man sucht sich und sagt, man zieht ein Kind gemeinsam groß oder ja, hat im Grunde eine bekannte Samenspende und klärt das im Grunde privat. Da hatte ich mich gegen entschieden. Einfach, weil ich sage immer, ich hatte anscheinend die falschen Leute am Telefon. Also ich hatte so, das, da kann man sich dann, jetzt sage ich mal, man unterhält sich ja. Man muss sich ja sagen, wie sieht die Erziehung aus? Was sind deine Schwerpunkte? Kann ich damit leben? Also ich sage jetzt mal ganz extrem jemand, der vegan ist und sagt, boah, die Landwirte, vegan lebt und sagt, die Landwirte, die quälen die Tiere und so weiter, mit dem kann ich ja nicht zusammen. Das funktioniert, da sind wir noch nicht mal auf einer Basis. So, und das muss man ja suchen. Und ich hab niemanden gefunden, wo ich gesagt habe, boah, das passt so gut, dass ich mit dem ein Kind erziehen kann. Und zwar so, dass ich ein gutes Gefühl habe und derjenige auch. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mit einer Samenspende, dass ich in die Klinik gehe und mich im Grunde künstlich befruchten lasse. Genau, und das war so der Weg. Das Ganze hat gedauert, bis ich 36 war, also 4 Jahre.
Und du hast dich für, also ich habe mich ja jetzt informiert, also ich fand das hochgradig spannend, vor allem deinen Umgang damit. Du gehst ja mit dem Thema ganz offen um. Und als mir das so bewusst geworden ist, habe ich dich ja auch relativ schnell, wir sind uns da zufällig begegnet, angequatscht, ob wir wohl mal einen Podcast zusammen machen können. Du hast ja gesagt und danach habe ich mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich so festgestellt habe, so, ja, zumindest in meinem Umfeld und meine Generation ist Samenspende immer schon möglich gewesen, aber eher in der Partnerschaft, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch da war. Dass es dann möglich ist, war klar. Aber wie viele, das habe ich jetzt mittlerweile herausgefunden, Frauen heutzutage ganz bewusst sagen, nein, ich will Solomutter werden, ich wähle diesen Weg, weil ich eben den passenden Partner nicht gefunden habe. Das war mir lange nicht klar. Und für mich war es also sehr interessant. Ich habe dann auch angefangen, mit den verschiedenen Generationen darüber zu reden, weil ich einfach mal das Ganze so reflektieren wollte und habe so festgestellt, dass es in meiner Generation eher so war, ja, muss es denn sein? Und ja, so sehr zweischneidig gesehen wurde. Und die Generation meiner Tochter, ja, ganz klar gesagt hat, ja, Mama, was hast du denn? Ja, natürlich, das würden wir genauso machen. Wenn die biologische Uhr tickt und man hat einen Kinderwunsch, dann ist das doch die optimale Lösung. Und da war ich schon überrascht, finde das total gut und habe so gemerkt, wie viel sich da doch zu diesem Thema auch bewegt hat. Wie hast du denn dein Umfeld wahrgenommen, als du so gesagt hast, so, das ist jetzt mein Weg?
Sehr, sehr positiv. Also die Freundin, die mir diese zwei Fragen gestellt hat, willst du Kinder und wenn ja, willst du den Mann auch dazu, die hat mich sehr, sehr unterstützt. Und es war auch immer so, dass sie gesagt haben, wenn du Hilfe brauchst, es ist ja nicht so, dass ich jetzt in eine Klinik gehe und sage, so, ich möchte mich dann künstlich befruchten lassen, am besten heute. Das funktioniert definitiv nicht. Das ist auch nochmal ein Weg, der ist nicht unbedingt schwierig und einem werden da keine Steine in den Weg gelegt, aber ich musste zu einer rechtlichen Beratung und zu einer psychologischen Beratung. Und ich brauchte jemanden, der unterschreibt, dass wenn mir etwas passiert, er für dieses Kind oder sie für dieses Kind sorgt.
Interessant.
Das musste nicht beim Notar gemacht werden. Es reichte ein Personalausweis und die Unterschrift. Ich habe das erzählt. Habe das erst meinem Bruder erzählt, weil mein Bruder und ich Weihnachten zusammen ein Gespräch bei mir in der Wohnung hatten und er zu mir gesagt hat, so, wie sieht's denn jetzt aus mit dir und Kindern? Und ich zu ihm gesagt habe, ja, Co-Parenting geht nicht und jetzt bleibt nur noch die Klinik. Und er sagt, ja, mach doch. Also da kannst du immer, wenn es sich komisch anfühlt, kannst du sofort sagen, ich will's nicht. Also ich will nicht mehr, ich breche jetzt hier ab. Aber so lange kannst du es doch machen. Und der sagte zu mir, er unterschreibt sofort, das wäre überhaupt gar kein Thema. Meine Freundinnen haben auch gesagt, sie würden, oder dieser Freundeskreis mit den beiden Fragen, sagte auch sofort, ja, wenn du jemanden brauchst, sofort. Ich bin dann zu meinen Eltern gegangen. Ich bin erst zu meiner Mutter gegangen und habe ihr das erzählt, habe ihr erzählt, dass ich einen Termin in der Klinik hatte. Bis dahin hatte ich es ihr nicht erzählt. Mhm. Da war, warum auch immer, eine Hemmschwelle bei mir. Die war aber bei mir eher. Also meine Mutter hat sofort, also ich habe auch meiner Mutter gesagt, sie könnte sich das überlegen. Das wäre überhaupt gar kein Thema. Ich würde auch nicht böse sein, wenn sie sagt, nee, Anne, das meine ich. Das, ne? Meine Mutter hat gesagt, sie bräuchte sich nicht überlegen, sie würde das sofort unterschreiben. Ich soll sagen, was sie bräuchte, sie würde das unterschreiben, das wäre überhaupt gar kein Thema. Mein Vater hat genauso reagiert. Also ich hatte immer durchweg positiven Rückhalt. Ja, und so ging das eigentlich durchgängig. Wahrscheinlich ist es auch das, warum ich damit so offen umgehen kann. Also einfach, weil ich auch in meinem inneren Kreis niemanden hatte, der zu mir gesagt hat, das ist jetzt aber komisch, das ist jetzt aber blöd, dass du das machst. Sondern dass alle gesagt haben, das ist richtig, das ist gut, dass wir unterstützen dich. Und dann ist es auch leichter, so in die Außen, jetzt sag ich mal, oder mit Fremden darüber zu reden, einfach weil man sagt, naja, die Leute, die mir wichtig sind, die unterstützen mich ja. Denen ist das völlig, für die ist das völlig in Ordnung. Dann kann man auch damit leben, dass einer sagt, nee, also ich muss mir jetzt erst nochmal überlegen, wie ich das finde. Hatte ich auch diese Reaktion, war aber auch dann jemand der Erste, der, als das Kind da war, vorbeigekommen ist, ein Geschenk vorbeigebracht hat, mir in den Arm genommen hat, gesagt, ich freue mich so für dich. Aber ja, damit kann man dann auch besser umgehen.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja nur auch ehrlich, ne? Man,
auf jeden Fall.
Ja, doch, wenn man diese Berührungspunkte nicht hat, zum Teil ja doch schon ein neues Thema und dann muss man sich ja schon auch überlegen, weil da hängt ja auch eine ganze Menge dran. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Nur diesen Weg zu gehen und da ganz offen mit umzugehen, finde ich aus meiner Sicht total richtig, weil für die Leute wird es ja erst interessant, wenn man ein Geheimnis draus macht. Dann geht das Tuschel los. Und wenn man dann sagt, so, das ist so, wo ist das Problem? Das Problem hat ja der da eins draus macht, nicht der diesen Weg gewählt hat. Du hast ja kein Problem damit, sonst wärst du diesen Weg nicht gegangen. Und wenn deine Familie zu dir steht, dann ist ja alles gut. Für alle anderen kann es ja egal sein. Ja. Nur ich finde es auch schon sehr gut. Also das ist ja rechtlich schon sehr abgesichert, viel besser, als wenn man jetzt plötzlich von der Disco-Begegnung schwanger wird und entscheiden muss, möchte man das Kind haben oder nicht. Und deswegen ist das ja schon etwas, was man auch sehr reflektiert. Das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar. Aber auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Hast du dich für die anonyme Samenspende entschieden? Oder?
Die ist hier in Deutschland gar nicht möglich. Also eine anonyme Samenspende ist hier in Deutschland gar nicht möglich, weil die Kinder ein Recht darauf haben, zu erfahren, wo sie herkommen, wer ihr Vater ist. Das heißt, ich sag mal, es geht ja alles über Internet. Ich habe also einen Link zu einer Samenbank bekommen und dort wird gefiltert. Und da wurde gleich alle anonymen Samenspender, konnte ich gar nicht, jetzt sag ich mal, da hatte ich gar keinen Zugriff drauf. Und das heißt, es ist eine bekannte Samenspende, für mich nicht. Ich kenne den Mann nicht. Ich werde auch niemals Kontakt mit ihm aufnehmen können. Er kann auch niemals Kontakt mit mir aufnehmen. Er weiß nicht, dass sein Samen bei mir angekommen ist. Die einzige Person, die Kontakt zu ihrem Vater aufnehmen kann oder zu ihrem Erzeuger aufnehmen kann, ist meine Tochter. Sie kann, wenn sie, jetzt weiß ich nicht, ob 14 oder 16, kann sie sich dort melden. Also ich musste der Klinik melden, ich bin schwanger. Und ich musste, als das Kind oder als meine Tochter geboren ist, musste ich sagen, meine Tochter ist da, ihr Name ist Wilhelmine, die Adresse hatte die Klinik ja von mir und das Geburtsdatum nennen. Und das ist mit dem Vater bei der Samenbank dann quasi gekoppelt worden, dass wenn sie sich dort meldet und sagt, mein Name ist so und so, ich wohne da und da, ich möchte gerne wissen, wer mein Vater ist, kriegt sie den Namen des Vaters und die Adresse, die damals hinterlegt wurde von ihm. Das bekommt sie dann und dann kann sie sich auf die Suche nach ihrem Vater. Ich bekomme es nicht und niemand anders, also es bekommt niemand außer meine.
Das heißt aber auch, dass du ja deiner Tochter auch irgendwann ihren Entstehungsweg mitteilen musst. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Ich meine, im Moment mit einem Jahr ist sie da ja noch viel zu klein. Aber da werdet ihr wahrscheinlich genauso offen mit umgehen, wie du mit der ganzen Geschichte umgegangen bist.
Ja, da jetzt, also es ist auch hier im Ort bekannt, dass ich in der Klinik war. Hat zwei Vorteile. Ich bin dem Gerede aus dem Weg gegangen. Also wer ist der Vater, gab überhaupt nicht hier, wurde wirklich ganz offen angenommen. Und wir haben, also sie hat dadurch, dass ich damit offen umgehe und auch wir in der Familie da kein Geheimnis drum machen, ne? Also irgendwann wird sie ja merken, dass ihre Cousins und Cousinen einen Vater und eine Mutter haben und wird mich ja auch fragen oder vielleicht auch irgendwen anders. Aber dadurch, dass wir so offen damit umgehen, will ich da kein Geheimnis, genauso kein Geheimnis drum machen und sie so natürlich wie möglich, also in ihrem Kopf, das versuche ich das zu verankern, als das ist ganz natürlich, das ist ganz normal und das ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Das kann genauso sein, ne? Wie, also es gibt Familien mit Mama und Papa, es gibt Familien mit Papa und Papa, es gibt Familien mit Mama und Mama und es gibt Familien, wo es nur die Mama gibt.
Genau, und das ist das, also wenn man mal anfängt, sich mit so einem Thema dann zu befassen, dann begegnen einem ja auch viele verschiedene Aspekte und man sieht ja auch, was alles schon wesentlich normaler ist. Also ich glaube, für die Generation deiner Tochter, für die Kinder jetzt ist das ja völlig normal, dass es diese unterschiedlichen Familienkonstellationen gibt. Und das ist ja auch gut, dass es so ist. Und ja, da wird sie wahrscheinlich auch genauso wenig Probleme mit haben, wenn ihr das immer so gesagt wird, dass das so ist, wie eben alle anderen in deinem Umfeld auch.
Genau, also das hoffe ich, dass, also ich wollte da nie so eine Blase oder sowas drum machen, einfach damit sie damit so natürlich wie möglich einen Umgang hat. Mein Horrorszenario war immer, dass sie mit 3 Jahren in den Kindergarten kommt und ja, wie sich Kinder halt so ärgern und dann sagt ein Junge oder ein Mädchen zu ihr, ja, du hast ja gar keinen Papa. Also du bist ja, ne, also und dass sie dann, also das war immer so mein Horrorszenario, dass dann mein Kind vor mir steht, völlig aufgelöst und sagt, was ist da, warum, ne? Und das wollte ich verhindern. Und deswegen hatte ich mich entschieden, grundsätzlich damit ganz offen umzugehen und grundsätzlich auch ihr gegenüber offen damit umzugehen. Also auch gegenüber Dritten, damit da einfach nichts Fremdes entsteht oder nichts Komisches entsteht.
Genau, das ist ein schönes Wort, das Komische. Das Komische ist ja wirklich dann, wenn ein Geheimnis drum gemacht wird. Und es ist ja wirklich völlig natürlich. Was mich jetzt noch interessiert ist, konntest du die Eigenschaften bei dem Samenspender aussuchen? Konntest du also sagen, ich möchte, dass der groß, blond, blauäugig ist? Oder das geht?
Ja, phänotypische Merkmale sind hinterlegt. Es gibt auch eine Beschreibung. Also derjenige gibt eine Beschreibung von sich ab. Also wie gesagt, es ist im Internet, ist das jetzt alles relativ einfach. Er gibt eine Beschreibung von sich ab. Ein Mitarbeiter der Samenbank gibt eine Beschreibung charakteristisch von dem Herrn ab. Und dann gibt es Fragen. Es gibt Kann-Fragen. Also was wichtig oder was wirklich immer ausgefüllt ist, ist Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Sommersprossen, ja, nein, Größe, Gewicht. Ich sag mal, es ist ja ein Unterschied, ob jemand 2 Meter groß ist und 50 Kilo wiegt oder 1,70 und 70 Kilo wiegt. Und das ist einfach so, man hat so eine Vorstellung dann. So, dann gibt es ein Kinderfoto, kann man von dem Herrn sehen. Und dann gibt es so Kann-Fragen. Also sie können dann angeben, ich möchte, also welche Musik mag ich, was ist mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsfilm, meine Hobbys. Das müssen sie nicht angeben, können sie aber angeben. Und dann, jetzt weiß ich nicht, ob es das bei jedem gab, weil ich habe ja irgendwann so eine Auswahl getroffen, gab es Sprechproben. Da haben sie einfach ihre phänotypischen Merkmale, also ich bin blond, habe blaue Augen, vorgelesen. Das Ganze ist natürlich auf Englisch, also ist keine deutsche Samenbank, sondern eine dänische. Oder die haben ihren Sitz in Dänemark, gehen aber über ganz Europa. Also die Samenspender kommen aus Spanien, aus der Ukraine, aus Italien, aus Deutschland, aus Dänemark, aus Schweden, aus Frankreich.
Also könnte es jetzt theoretisch auch sein, dass deine Tochter einen schwedischen Vater hat?
Ja, könnte rein theoretisch sein. Ja, jedenfalls, das liest derjenige dann vor und es gibt eine Handschriftprobe. Da kann derjenige irgendwas hinschreiben. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe tatsächlich, also es gibt auch die Möglichkeit, von sich selber Fotos hochzuladen und zu gucken, das Kind soll, derjenige soll viele meiner Merkmale haben, damit das Kind mir sehr ähnlich sieht. Weil es ist ja eine 50-50 Chance, wie dieses Kind aussieht. Habe ich alles nicht gemacht. Tatsächlich hatte ich habe ich innerfamiliär den Vorteil, wir haben alle Haarfarben von rot bis schwarz, sind alle Haarfarben vertreten und alle Augenfarben. Und ich habe tatsächlich auf die Körperproportionen geachtet, nämlich, dass die ungefähr so sind wie meine, beziehungsweise so sind wie die in meiner Familie üblichen. Und worauf ich, also ich habe den Vater ausgesucht, ich habe mir das Ganze durchgelesen und habe überlegt, würdest du dich mit dem treffen, also würdest du dich mit dem daten? Ja oder nein? Und das war so mein Kriterium, wie ich den Vater rausgesucht habe. Von anderen Paaren, von lesbischen Paaren weiß ich, die haben ganz andere Suchkriterien gehabt, nämlich tatsächlich phänotypisch sollte das Kind dann schon so ein bisschen aussehen wie wir oder so ziemlich aussehen wie wir. Schulabschluss, also die sind dann mehr in diese Ecke freiwillige Daten auch gegangen und ganz viel in den phänotypischen Bereich. Und ich bin halt wirklich reingegangen und habe gesagt, okay, ich lese mir jetzt das durch und würde überlegen, würdest du dich mit so jemandem treffen, ja oder nein? Oder würdest du dich mit dieser Person treffen wollen, ja oder nein?
Also das ist wahrscheinlich ja auch ganz individuell und auch natürlich, so ein bisschen ja auch eine Gefühlssache, so intuitiv, wo man so sagt, das ist mir wichtig und da hat ja wahrscheinlich auch jeder andere Prioritäten. Gut, ich meine, manchmal kann man sich da ja schon mehr aussuchen, als wenn man den Partner hat, als Vater seines Kindes hat. Ne? Aber es ist ja schon gut, dass man so gewisse Dinge eben auch einfach mitentscheiden kann, weil das ist ja auch wichtig, dass man für das Kind auch, damit wenigstens so die äußeren Merkmale so ein bisschen in die Familie passen. Und wenn du sagst, es ist eine internationale Datenbank, dann sollte das ja auch so passen zu der Ethnie, wie man das ganz gerne dann auch möchte. Ja, das ist für mich also ein sehr spannendes Thema. Da könnte ich jetzt noch ganz lange mit dir drüber sprechen, aber unsere Zeit läuft ab. Aber was würdest du jetzt anderen Frauen raten, die jetzt sich mit dem Gedanken tragen, Mensch, das wäre auch ein Weg für mich. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, Solomutter zu werden. Ich habe den Background, ich hätte die Sicherheit. Ich hätte auch wahrscheinlich jemanden, der dafür unterschreibt, dass, wenn mir was passiert, das Kind dann auch versorgt ist. Was würdest du denen raten? Was sollten sie tun? Was sollten sie überlegen?
Also als erstes sollten sie sich Informationen holen. Das ist übers Internet ganz, ganz einfach. Es gibt viele Foren, wo auch andere Solomütter ihre Erfahrungen reinschreiben. Zum Beispiel, in welche Klinik gehe ich? Weil es muss nicht jede gynäkologische Klinik erstens es anbieten und zweitens dich behandeln. Wenn die zu mir sagen, nein, das machen wir nicht, dann ist das okay, das ist deren Recht. Die legen übrigens auch fest, was man alles machen muss. Also es ist nicht überall so, dass man eine rechtliche Beratung braucht und es ist nicht überall so, dass man eine psychologische Beratung braucht. Das ist einfach, das darf jede Klinik selber entscheiden. Das ist da ganz gut aufgelistet in diesen Foren. Dann würde ich sagen, also mein größtes Hemmnis war tatsächlich in der Klinik anzurufen und zu sagen, oh, ich habe einen Kinderwunsch und also braucht man keine Angst vor haben. Die Damen und Herren, die dort ans Telefon gehen, die haben das fast täglich, würde ich sagen. Und die gehen da ganz kompetent mit um und man hat wirklich ein Gespräch und danach kristallisiert sich vieles raus. Ich finde es nicht schlecht, dass ich eine rechtliche Beratung hatte und eine psychologische. Die psychologische hat mich unterstützt, indem dass sie sagte, gehen Sie damit offen um. Sie müssen es selber entscheiden, aber hier sind Buchtipps, hier sind Elternbriefe für Kindergarten, Grundschule, können Sie den Erziehern an die Hand geben. Man kriegt also ganz viel Unterstützung bei diesen Beratungen. Und rechtlich ist auch noch mal vieles interessant. Also ich würde sagen, man sollte sich wirklich so den ersten Schritt trauen, in die Klinik zu gehen. Und man kann es ja, wie mein Bruder sagt, bei jedem Schritt, also hätte ich bei der psychologischen, nach der psychologischen Beratung gesagt, boah, jetzt kriege ich ein ganz schlechtes Gefühl, könnte man immer sagen, ich möchte es nicht.
Das ist ja der Vorteil, auch mal mit einer, ich sage jetzt mal, fremden Person zu sprechen, ja, oder einer neutralen Person,
genau,
die sich aber auch mit der Materie auskennt. Ne?
Und vielleicht im Freundeskreis drüber reden. Also ganz häufig ist es ja so, dass Frauen, die einen Kinderwunsch haben, damit so ein bisschen, jetzt sage ich mal, zurückbleiben und sagen, oh, eigentlich hätte ich gerne, aber ich will, ne, dass man sagt, oh, ich will jetzt auch nicht, ne? Und ganz viele, die ich kenne, sagen, boah, ich kann nicht mehr in den Kinderwagen gucken, weil ich freue mich für das Paar, aber gleichzeitig fange ich heulen an, weil ich es hätte auch ganz gerne. Also vielleicht einfach mit seinen Freunden mal oder Freundinnen drüber reden und dann kristallisiert sich schon das Richtige raus. Es ist sicherlich eine Privatbehandlung, man muss es selber bezahlen. Aber ich sage jetzt mal, wir reden bei der einfachsten Variante nicht über 10.000 Euro. Also da sind wir eher im unteren Bereich bei den 1.000. Ne? Also das ist sicherlich alles so, dass man das selber bezahlen muss, aber es ist bezahlbar. Und man muss einfach, ich glaube, sich selber ein bisschen öffnen. Man muss ja nicht mit der Welt darüber reden. Man kann ja mit der besten Freundin mal darüber reden und sich ein bisschen Unterstützung holen, dass man sagt, ich traue mich da nicht alleine hin, kann ich auch verstehen. Kann jemand mitkommen und mit dem Wartezimmer sitzen oder so.
Und einfach eine Reflexion, ob das der Weg wäre, den man gehen will.
Genau.
Weil ich denke, es gibt auch sicherlich Frauen, die dann irgendwann feststellen, nein, das ist doch nicht mein Weg. Also dann
auf
vielleicht
jeden Fall
nicht. Oder ich gucke nochmal, ob ich doch eventuell einen Partner finde.
Genau.
Dass wir als Paar ein Kind großziehen können. Oder das Co-Parenting dann doch eher als Möglichkeit in Betracht ziehen.
Auf jeden Fall.
Das ist sicherlich schon mal ein guter Tipp, weil das ist eben das, was ich zu Anfang gesagt habe. Man wacht ja nicht morgens auf und geht den nächsten Tag los und sagt, so, jetzt möchte ich eine Samenspende haben. Man beschäftigt sich sehr lange mit dem Thema. Bei dir waren es 4 Jahre. Und ich danke dir für deine Offenheit und für das Gespräch. Wünsche euch beiden alles Gute. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns hier zu einem anderen Thema nochmal wieder.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.